Lyra, the rules are simple.
We know the rules, Pam. You don't obey the rules. Doesn't mean I don't know them.
You know, kid, much as I like you, now is not the time.
I represent Junfar, ruler of the Western Egyptians, and we would like to hire you.
You can't afford me.
Mr. Scoresby, the Magisterium is stealing children. We have to get them back. And it occurred to us that the help of an aeronaut might be of some use. We'd be grateful for your services. We pay in gold.
I know what you're fighting, kid. You're gonna lose.
Do you play cards?
What do you know about cards?
I used to play them with the scholars where I lived. They were much cleverer than me, but I generally won. I learned that sometimes a bad hand can be your greatest weapon. Sometimes when there is no hope, it can allow you to bluff magnificently.
Remind me never to play cards with you.
We need you. And the bear.
You need the bear, and I'm secondary.
How do we get him to come with us? I know you know.
He's obliged to this town. York's going nowhere.
He's an armored bear. What could they... They got his armor.
Hey, you got there without needing my help.
Lyra, you cannot constantly be disobeying me.
I agree. Who wants a disobedient kid?
But she's right.
He's a good bear. He won't have any trouble. As long as you pay him. And me.
And who's this?
You told me he'd asked for me.
No, I told you he'd be grateful for you.
I was working on him already being grateful. You've entirely messed up my sales pitch.
What did I tell you about how I play cards?
Comport Nummer 740, Jahresrückblick 2019. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 740. Comport, den ich nicht wirklich irgendwann an einem einzelnen Tag aufgenommen habe, sondern derer mehrere. Und es handelt sich hierbei, wie bei mir eigentlich schon üblich, um den einmal jährlichen Jahresrückblick, in dem die Nachrichten auftauchen, die ich im vergangenen Jahr für interessant, für berichtenswert und für rückblickenswert erachtet habe. Was davon ihr jetzt hier konkret hören könnt, ist dann Teil 3. Die letzten vier Monate, September, Oktober, November und Dezember, soweit vorhanden. Samstag haben wir, 21. Dezember 2019. Und das Wetter spielt gerade mit. Und ich habe auch gerade Zeit. Dann nehme ich doch hier mal was auf. Und zwar, den fängt im September an, Teil, der wiederum anfängt mit Wahlen, weil am 1. September Landtagswahlen waren, und zwar in Brandenburg und in Sachsen. Die meisten Stimmen haben da jeweils die bisher ohnehin schon größeren Parteien bekommen, aber direkt dahinter dann immer die Schnuller-Nazi-Partei. Also die sogenannte Alternative für sogenanntes Deutschland. Das lag ja alles an bösen Osten. Behaupten dann irgendwelche Vollidioten, die nicht realisieren, dass die Schnuller-Nazi-Parteien woanders auch schon auf dem Vormarsch sind. Sich da dann allerdings teilweise CDU oder CSU nennen. So, dann geht's weiter mit dem Fundus vom 2. September. Da war ich bei Augendoc. Da gab's erst ein Problem, dass die neue Kartenleser hatten und die meine Krankenversichertenkarte nicht einlesen wollten. Weil, as it turns out, hat mir ja noch keiner Bescheid gesagt, aber die Krankenversicherungskarten, die muss man dann doch irgendwie häufiger wechseln, als der Aufdruck gültig bis aussagt. Oder anders ausgedrückt, tolle neue Telematikinfrastruktur hast du da, aber wehe, du hast nicht die aktuellste Kartengeneration. Gut, Trick, den ich da machen konnte, war die Praxis auf der anderen Straßenseite, die sogenannte Notfallpraxis. Die hatte noch ein klassisches Kartenlesegerät, was nicht irgendwie jeden Pups online sofort quercheckt. Da ließ ich die Karte einlesen und danach konnte ich mich dann bei der Krankenkasse melden und sagen, so hier, ich hätte dann da nochmal gerne. Aber ja, das Auge war dafür harmlos, nämlich links 12, rechts 14. Und Fundus auch kein Problem. Frohe Ostern oder so ähnlich. Ja, dann geht's weiter mit der Brex-Lehnung, die am 3. und 4. September stattfand, weil in UK beschloss das Unterhaus erst, beschoss das Unterhaus erst den Johnson, will dem gesetzlichen No-Deal verbieten und gleichzeitig aber Neuwahlen noch nicht erlauben. Schlicht und ergreifend deswegen, weil klar war, dass wenn sie dem eine Wahl ermöglichen, unter Umständen da ein Weg an einem No-Deal Gibbet, aber nicht Gesetz, vorbei gewesen wäre. So, weil dann irgendwie Teile von Gesetzen plötzlich nicht mehr gegolten hätten. Also Gesetze, die namentlich eigentlich nur die Regierung und das Parlament zusammenknoten sollen. Von daher haben sie gesagt, so hier gibt es erstmal ein Gesetz, da No-Deal hat es nicht zu geben. Wenn es nicht bis so und so vielten Oktober ein Ergebnis gibt, dann gehst du gefälligst zur EU und fragst nach einer Verlängerung der Frist. Uns doch egal, dass du das nicht willst. So, dann Indien landet nicht, und zwar am 6. September. Eine indische Mondlandesonde ist kurz vor der Landung aus dem Funkkontakt verschwunden. Und in der Zwischenzeit hat irgendein NASA-Satellit ein Vorher- und ein Hinterher-Foto von dem Areal, wo die indische Sonde runterkommen wollte. Und man kann in dem Vergleich sehr schön erkennen, dass es mehrere Stellen gibt, die impaktiert wurden. Oder anders ausgedrückt, wahrscheinlich ist das Ding in mehreren Stücken runtergeknallt. So, warum? Habe ich jetzt noch keine Erklärung gesehen, aber nachdem die Inder noch nicht mal mehr zugeben, dass ihr Länder offensichtlich irgendwie richtig kaputt gegangen ist und eingeschlagen ist, weiß man da nichts von. So, dann gab es eine Überraschung am 7. September, nämlich 41 Mbit ab. Nämlich am Nachmittag hat die Fritzbox irgendwie akut den DSL-Sync verloren. Und als sie den dann kurz danach wieder hatte, kam sie auf 100 runter und 41 hoch. Das stellt sich also raus, offensichtlich ist da die Bremse auf der Gegenseite, was den Upstream angeht, rausgenommen worden. Ich habe da nichts aktiv für getan, aber nett finde ich es trotzdem. So, davon ganz abgesehen, dass wir jetzt schon eine Weile eine Leitungsdämmung drauf haben, dass 100 runter schon nicht mehr drin sind, aber so irgendwas jenseits 90 hält sich einigermaßen verlässlich. So, dann BlockDB. Am 9. September kündigt Manitou nämlich an, im November da mal länglich an dem MySQL-Server aktualisieren zu wollen, wo meine Datenbank bisher drauf wohnte. Aber sie geben einem da schon die Möglichkeit, also wenn man das nicht will, weil sie eben auch nicht sagen können, wie länglich, kann man die Datenbank in ihrem Web-Frontend da schon mal exportieren und auf einem neuen Server importieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Musste da dann allerdings ein bisschen intensiver gegentreten, um rauszukriegen, wie denn jetzt nun man vorgehen muss, damit die Umlaute nicht kaputt gehen bei der Migration. So, ja, habe ich dann gemacht. Und dann war mir der Novembertermin auf einmal egal. Mal davon abgesehen, dass der gar nicht so lange gedauert hat, wie sie eigentlich befürchtet hatten. Aber hey, dann war am 10. September die diesjährige iPhone-Keynote. Und zwar Apple kündigt an, iPhone 11, Klammer auf Pro Max, Klammer zu, eine Watch Series 5 mit vorher von niemandem gerüchteten Feature des Immer-An-Displays und ein Einsteiger-iPad 10,2, was irgendwie so Größenordnung vor einem Jahr mal in der Gerüchteküche rumgeschwirrt ist und danach dann aus der Gerüchteküche wieder verschwunden ist und deswegen ein bisschen überraschend kam. Und mich dann umso weniger überrascht hat, als ich dann in ein Jahr alten Folgen da dann die Gerüchte von wieder gewonnen habe. Und gesagt habe, ach, das fand das Gerücht. Ja. So, dann am 12. September ist dem Europäischen Gerichtshof aufgefallen, was Julia Reda schon vor einer ganzen Weile vorher aufgefallen war. Nämlich das deutsche Lügenschutzgeld ist nie notifiziert worden bei der EU und kann deswegen gar nicht gelten. Fertig. Ende Gelände. Na, aber ja, also der Europäische Gerichtshof hat da bis 12. September gebraucht, um da auf diese Erkenntnis zu gelangen. Und ich sage so, ja, aber dass das nicht notifiziert wurde, das ist doch eigentlich, dachte ich, wäre bekannt. Weil, kannst ja nachgucken. So, ja, ist ein Gesetz, hat was mit dem digitalen Binnenmarkt zu tun, hat gefälligst notifiziert worden zu sein, wurde es notifiziert. Nein, ergo gilt nicht. Fertig. Das ist vielleicht keine so gute Aufnahmelocation. So, dann aus der Kategorie, da habe ich ja noch händeringend drauf gewartet. Am 12. September gab es die Verkündung, wann denn jetzt nun die His Dark Materials Serie ausgestrahlt werden würde. Und zwar ab 3. November sollte die Serie erscheinen bei BBC. Und bei HBO einen Tag später war es, nachdem das abends US-Zeit ausgestrahlt wird, mehr so 2 Tage später unserer Zeit ist. Aber ja, 1,5. Ja, okay. Dann Zahnkontrolle war dann am 18. September. Meine jährliche Zahnkontrolle kam ohne Bohrer aus. Dafür hat sie mir eine Begründung nennen können, warum denn ihre Praxishilfe mir unbedingt ein Röntgen verabreichen wollte. So, wir heißen beim nächsten Mal, gibt es dann ein Röntgen. Und ich weiß auch warum. Weil wenn mir niemand erklären kann, warum, sage ich, ionisierende Strahlen behaltet ihr bitte bei euch. Ihr könnt euch gerne ionisierend bestrahlen, wenn ihr das wollt, aber ich möchte das nicht ohne eine gute Begründung. So, dann 19. September. iOS 13.0, WatchOS 6.0. Apple veröffentlicht die neue Major-Version seiner mobilen Betriebssysteme. Allerdings stellte sich relativ schnell raus, die .0-Version, also gerade auf iOS-Seite, war mehr so eine frühe Beta. Also definitiv Beta und was so einige Bugs angeht, wohl auch eher eine frühe solche. Ups. Ja gut, wenn man sich dann im Entwicklungsstand angeguckt hatte, ist 13.0 ja irgendwo Stand August gewesen. Wo sie es eingefroren haben und gesagt haben, okay, wir gehen dann gleich zu 13.1. So, dann habe ich am 20. September, dem Tag, als also neue Produkte in Obstläden verfügbar waren, genutzt und mir eine im Jungfernstore eine Edelstahl Series 5 Uhr in Schwarz käuflich erworben. Weil ging. Und ja, ging. Und habe ich auch immer noch im Einsatz. Wobei die bis WatchOS 6.1, was glaube ich, rauskam, das Problem hatte, dass man da dem Akku tatsächlich beim Leerlaufen zugucken konnte. Wahrscheinlich so richtig geil ist. Und ich traue den Akkus auch immer noch nicht in den Ohren. Aber ja. So, dann auch am 20. September war die Alle fürs Klima-Demo, weltweite Demos. Der Jungfernstieg war eine der Locations, also hier in Hamburg die Location, mit bummelig 70.000 teilgenommen Habenden laut Veranstaltenden. War das ein ziemlich großes Ding und ja, das Ding, das brach halt aus, kurz nachdem ich aus dem Obstladen raus war. War einer der Gründe, weswegen ich überhaupt dann so früh da war. Weil ich wusste, ja, stimmt die Veranstaltung, da möchtest du zumindest mal gucken. So, ja, habe ich dann auch relativ schnell festgestellt, okay, also erstens etwas voll. Und zweitens machen sie den Teil, der mich am wenigsten interessiert, nämlich irgendwas auf einer Bühne. So. Ja, okay. Was dann auch war am 20. September, weswegen ja auch die Demos waren, das Klimakabarett kreiste und naja, also das, was da hinten rauskam, das war dann mehr so, naja, also ja doch, es war ein großes Häufchen. So, weil da kam halt nichts Handfestes bei rum. Es gibt ein Ergebnis, dass es ein Ergebnis gebe, das ist mir dann auch, wenn ich die Demo beobachtet habe, schon als Push-Notification begegnet. Wenn man weit genug weg ist, funktioniert da auch das Mobilnetz wieder. Habe ich also da so, ja, es gibt da irgendein Ergebnis. So, ja, was ist es denn? So, dann hat es ein bisschen gedauert, bis Leute da mal reingucken konnten und stellt sich raus, ja, großer Sack nichts. Großer Sack nichts. Wer gibt sich hier noch gleich als Klimakanzlerin aus? Das kann sie mal sein lassen, weil da ist ja nichts. Da ist ja gar nichts dran. So, wer sich allerdings dann durchaus mal mit ein bisschen handfesteren Methoden wehrt, ist dann am 23. September gewesen die Klimschwerde, weil nämlich 16 Jugendliche sich nach UN-Kinderrechtskonventionen beschweren, dass Länder wie Deutschland zwar die Konvention ratifiziert haben, aber sich gar nicht daran halten. Hintergrund davon ist, es gibt also so eine Kinderrechtskonvention der UN. Und wenn man davon dann noch ein spezielles Zusatzprotokoll auch ratifiziert hat, dann gibt es eben die Individualbeschwerdemöglichkeit für betroffene Jugendliche, Kinder und Jugendliche. Und die nutzen jetzt da also die Gelegenheit, das Nichthandeln der Staaten zur Sicherung der Zukunft dieser Jugendlichen eben sich zu beschweren. Das ist nicht ein klassisches Gerichtsverfahren, also da wird man jetzt nicht damit rechnen können, dass dann irgendwo in der näheren Zukunft die deutsche Bimbis-Regierung irgendwo sich angeklagt vor Gericht wiederfindet, zusammen mit anderen Regierungen, sondern mehr so, ja, also es ist halt so ein längliches Anhörungsverfahren, also keine Ahnung, was da irgendwie Worst Case bei rumkommen kann, aber zumindest gibt's da mal ein Verfahren und sollte da rauskommen, was ich erhoffe, könnte dann hinterher, also zumindest eine deutsche Regierung, sich nirgendwo mehr blicken lassen und sagen, so, ja, sehen Sie, wir machen doch so viel für den Klimaschutz. Weil, nee, die UN hat festgestellt, tun sie nicht. So. Aber ja, und das funktioniert halt auf Basis von Kinderrechtskonventionen. So, dann gab es das Prorog-Urteil vom 24. September. Der britische Supreme Court urteilte, die Zwangspause fürs Parlament war unzulässig. Ergebnis davon war, das britische Parlament durfte sich dann bei Zeiten, ich meine irgendwie so nächsten Tag oder nächste zwei Tage, also hat jedenfalls nicht lange gedauert, dann wieder zusammenfinden und durfte dann wieder beraten. Nicht, dass ihnen da irgendwie erkennbar große Ergebnisse rausgefallen wären, aber sie durften sich zumindest wieder zusammensetzen. So, dann am 24. September entfiel Apple iOS 13.1. Der erste größere Fix für iOS und parallel iPad OS, weil fürs iPad war 13.0 gar nicht verfügbar. So, was da noch fehlte, war nämlich, es gab ein paar Geräte, die eigentlich eine neue Version hätten bekommen sollen, also namentlich bei den Uhren, so irgendwie Watch Generationen 1 und 2 und aber auch nicht selten noch eingesetzte iPhones, die dummerweise aber mit dem 13er Update noch gar nicht versorgt wurden und dann in Sicherheitsschwankungen reintraten. Das führte dann dazu, dass nämlich am 26. September Apple unerwartet ein iOS 12.4.2 und ein WatchOS 5.3.2 für ältere Geräte rausgebracht hat, die Klammer auf noch, Klammer zu, nicht mit dem neuen OS versorgt werden konnten. So, ich habe dann am 27. September das iPhone 11 Pro Max erworben. Neues High-End-iPhone. Die Idee dahinter war, nachdem ich letztes Jahr so viel Erfolg damit hatte, mir relativ früh ein neues Gerät zuzulegen, wo es noch gar kein Update der Software für das alte Gerät gegeben hat, könnte man ja sicher sein, also das, was ich da jetzt aus der Packung rausnehme, hat ein Betriebssystem, das wird ein Backup installieren können. So, ja, stellte sich raus, ja. Aber der Schmerz, nicht auf 13.1 gewechselt zu sein auf dem primären Gerät, war dann durchaus auch schon so, ja, das wäre schon schön. So, aber ja, so die größte Ironie an der Geschichte. Am 27. September, dann ein bisschen später, fiel aus Apple iOS 13.1.1 ein Bugfix für eine Reihe von Bugs in 13.1. Ups. So, und apropos Bugfix, am 30. September entfiel Apple dann nochmal ein iOS 13.1.2 und ein WatchOS 6.0.1. Ja, so, das war der September. Kommen wir im Oktober an. Der geht damit los, dass am 3. Oktober das zweite Book of Dust, nämlich The Secret Commonwealth, erschien. Was ob der Tatsache, dass das hier ein Feiertag war, dazu führte, dass ich ganz entspannt zu Hause sitzen konnte und den iTunes-Store belästigen und sagen, du, gib mal Buch. iTunes-Store so, hier, hast du Buch? Ich so, cool. So, ja, habe ich mir das da erworben, bis ich dazu kam, ist mir dann durchzulesen, hat es eine Weile gedauert, aber ja, also es ist nicht das Happy Fancy Buch, was ich erhofft hatte, sondern mehr so, ja, das ist so schwierigere Literatur. Da muss man dann auch schon im richtigen gedanklichen Zustand sein, um da was von zu haben. So, am 7. Oktober entfiel Apple dann macOS 10.15 Catalina, das nächste Mac-Betriebssystem. Mit inklusive kann jetzt auch iPad-Apps auf dem Mac laufen lassen. Mit geringfügiger Änderung. Da, bevor. So, dann nächste Meldung ist dann vom 9. Oktober der Halle-Anschlag. In Halle versucht nämlich ein Nazi einen Anschlag auf eine Synagoge. Und als er da nicht reinkommt, bringt er einfach mal so zwei Personen um. Eine in einem Dönerladen, eine, ich meine, irgendwo auf der Straße. Das Ganze dann auch noch live gestreamtermaßen ins Internet. Und liefert sich danach dann auch noch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die da auch nicht so richtig kompetent wirkt. Gut, steckt man nicht drin. Und vielleicht haben sie es auch nicht oft genug trainiert, weil braucht man ja auch nicht. Wie man denn einen Terroristen jagt, der gerade mehrere Personen ermordet hat. So, aber ja, sie haben den dann auch gefunden und festnehmen können. Und keine Ahnung, was der jetzt dann da seitdem eigentlich macht. So, dann geht's weiter mit iOS 13.1.3. Das entglitt Apple am 15. Oktober. Ist mal wieder ein Bugfix-Update. So, ja, keine Ahnung, was da für Bugs gefixt wurden. So wirklich spannend finde ich die Bugfix-Updates auch nur da, wo sie irgendwie akute Bugs erwischen, die mich erwischen. Aber ja, So, apropos Bugfix. 17. Oktober gab es ein Serendipity 232 Update, was ich per Auto-Update von der Bahn aus installieren konnte. Weil wenn das Blog sich alleine updaten kann, muss ich da ja gar nicht irgendwo mit dicker Netzanbindung daneben stehen, sondern kann das Ganze ja ganz entspannt von außen beobachten. Und ja, es hat geklappt. So, am 17. Oktober vermeldeten dann diverse Vertreter von EU und UK, sie hätten sich auf einen DAL geeinigt. Der ist im britischen Parlament aber ein paar Tage später dann wieder nicht blind angenommen worden. So frei nach dem Motto, wenn sie glauben, dass wir ein so großes Ding, ohne es uns sorgfältig anzugucken, abnicken, Herr Johnson, dann haben sie ihre Kopfbedeckung nicht richtig befestigt. So, das nächste, was ich habe, ist die Uhr, weil am 25. Oktober habe ich mir nämlich eine neue Armbanduhr erworben, weil die bisherige Armbanduhr sich irgendwann, ohne sich zu verabschieden, von der Tasche gelöst hatte, mutmaßlich, weil da einer von den Stiften vom Armband kaputt gegangen ist und ich es halt nicht gemerkt habe. Und ich wollte aber unbedingt eine Uhr. Das ist jetzt eine G-Shock mit reichlich fancy Funktionen und war auch nicht ganz billig. Aber ja. So, dann ist Kill. Auch vom 27. Oktober. Der Trampel boastet rum, ein US-Mörder hätten den angeblichen Chef von Terrormiliz ausfindig gemacht und der hätte sich in die Luft gesprengt, weil der ja so ein weak loser bla bla gewesen wäre. Und ja, also der Trampel findet rumboasten über die Tötung eines Menschen ist eine gute Sache. Eine gute Verwendung seiner Zeit. Ja. So, dann Thüringen-Wahl war am 27. Oktober, Landtagswahl in Thüringen. Ergebnis da, die Linken haben gewonnen. Zweitstärkste Vertretung ist da die Nazi-Partei vor CDU und SPD in einstellig. Vor CDU, Punkt. SPD ist einstellig, Grüne und FDP sind um 5% und im Fall der FDP ganz knapp drinnen. Wobei das vorläufige amtliche Endergebnis da aus der Nähe betrachtet sagte, die FDP ist mit einer zweistelligen Anzahl Stimmen drinnen. Wo dann im Laufe der nächsten Woche ist, dann hieß so, ja, aber in bestimmten Wahllokalen hätte es nochmal Korrekturen der Stimmanzahl nach unten gegeben, wo sich dann schon die Frage aufdrängte, sind sie nun oder sind sie nun nicht. Das offizielle amtliche Endergebnis sagt aber, ja, sind sie und es sind irgendwas 100 Stimmen mehr als die 5% Hürde. Oder anders ausgedrückt, die haben halt genau 5%. So, wenn ihnen da jetzt irgendwie ein paar Wähler versterben, kann ihnen passieren, dass sie bei der nächsten Wahl die 5% nicht mehr hätten. Aber hey. So, am 28. Oktober kündigt Apple per Pressemeldung die AirPods Pro zum 30. an. Neue Kopfhörer mit Active Noise Cancellation. Das sind die AirPods, die in der Gerüchteküche schon seit anderthalb, zwei Jahren rumlagen. Wo ich gesagt habe, so, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll. Ja, nur weiß ich's. So, dann am 28. Oktober lässt Apple iOS 13.2 raus, größeres Feature-Update. Das ist dann schon so vom Stand her, also wenn es denn noch Beta ist, dann immerhin eine spätere Beta. Aber ja. Und am nächsten Tag, am 29. Oktober, gibt es von Apple WatchOS 6.1 das erste große Update für die Watch. Oh ja, ist ja gut. So, das erste große Update für die Watch, auch für die Series 1 und 2 und vor allen Dingen für mich da der spannende Teil, das ist dasjenige Update, mit dem die Batterie, der Akku ein wenig weniger schnell leer gesaugt wird. So, dass jetzt da also tatsächlich am Ende des Tages noch ein bisschen was, 20% vom Akku übrig sein können bei einer Series 5. So, macOS 10.15.1 ist auch am 29. Oktober aus Apple rausgefallen, logisch. Der Security-Content, der in iOS und WatchOS drin ist, den willst du auf dem Mac auch haben. Für ein TV vielleicht auch, keine Ahnung, interessiert mich nicht. So, das war der Oktober. Kommen wir im November an. Der geht am 1. November mit AirPods Pro los, weil ich konnte AirPods Pro käuflich erwerben. Dazu habe ich mir dann auch noch Beats Pro Solo im Obstladen zugelegt. So frei nach dem Motto, die aktuelle Generation Kopfhörer, die drahtlos und im Fall der Beats Pro Solo auch drahtbehaftet mit Audiosignalen versorgt werden können. Dann am 1. November vermeldet Google Fitbit zu kaufen. Und ich gucke mal das an und sage so, ja, ich weiß noch nicht, was das werden soll. So, jetzt nehmt ihr mir also auch noch die Schrittzähler weg. Schade eigentlich. Und dann HDM-Start am 3. November. Wie vorher angekündigt, die BBC sendet die erste Folge der Serie. HBO am 4. November. So irgendwas 3 Uhr nachts unserer Zeit ist der Ausstrahlungstermin in USA. Dann Hartz-IV-FG am 5. November. Vermeldet das Bundesverfassungsgericht, Teile der Hartz-IV-Sanktionen sind verfassungswidrig. Und zwar diejenigen, die mehr als 30% vom zum Leben mindestens Notwendigen wegnehmen. Reaktion der Regierung: Ja, wenn wir es aber nicht alles auf einmal wegnehmen, dann muss es aber noch weitergehen. Ey, welchen Teil von Nein habt ihr nicht verstanden? Ernsthaft. So, dann iOS 13.2.2 ist am 7. November, Behebung verschiedener Bugs, aus Apple rausgefallen. Da hatte ich noch kein Problem mit. Dann am 13. November hat der Rechtsausschuss den AfD-Dödel Brandner als seinen Vorblöbernden abgewählt. Auch ganz spannend war da die Pressereaktion der Nazi-Partei. Würden Sie denn als nächstes jemanden da hinsetzen, der integer wäre? Was ist denn das für eine dumme Frage? Ja, was ist denn das für eine dumme Antwort? So, dann am 13. November per Pressemitteilung kündigt Apple an, ein 16 Zoll MacBook Pro, verfügbar sofort. Das ist dasjenige 16 Zoll MacBook Pro, was in Gerüchten sich auch schon eine Weile abgezeichnet hatte und was vor allen Dingen damit auffällt, dass es eine neue Tastatur hat. So, das Ende der Butterfly-Tastaturen. Und dann am 18. November gab es iOS 13.2.3. Nochmal Bugfixes für iOS. Das ist dasjenige iOS, seitdem ich auf dem iPad regelmäßig das Problem habe, dass das Mobil, das Baseband, irgendwo aus dem nächstgelegenen Fenster fällt und ich entweder No Signal oder eine Invalid SIM angeblich hätte. Lösung: einmal rebooten. So, die Kommission, die EU-selbige, ist am 27. November vom EU-Parlament abgenickt worden. Die Laienkommission, die dann zum 1. Dezember in Amt trat. Am 28. November hat das EU-Parlament beschlossen, einen Klimanotstand, der allerdings überhaupt keine Auswirkungen hat. Das ist also wirklich nur, dass man sich draußen draufkleben kann. Ja, wir machen was für Klima. Klima ist wichtig. Ja, aber wenn man inhaltlich nichts macht, ist der Aufkleber nicht der spannende Teil. Den Aufkleber, den kannst du gerne haben, wenn du dich dann auch handlungsmäßig so verhältst, dass der Aufkleber auch Inhalte hat. Ansonsten ist der Aufkleber halt einfach nur ein Aufkleber. Aber ja, apropos Aufkleber, Klimademos. 29. November wieder große Demos vor Klimagipfel. In Hamburg waren es allerdings nur irgendwas 30.000. War so irgendwie die Zahl, die bei mir vorbeiflatterte. Demonstrierende. Also ein bisschen was weniger als im September. Genau genommen eine Großdemo weniger als im September. Ja. So, und der SPD-Vorsitz ist am 30. November verkündet worden. Und zwar hat die SPD verkündet das Ergebnis der Mitgliederbefragung. Die wollten dann doch wieder die Mitglieder wollten dann eher den Borjans und die Esken als Scholz und Kanzler ohnehin vergessen. Das war der November, kommen wir im Dezember an. Der geht damit los, dass ich am 5. Dezember eine Augendruckmessung hatte, die dank nicht erschienenem Termin vor meinem schneller ging, als ich vermutet hatte. Ganz fix abgewickelt und mit einem Druck von 14 links und 18 rechts, okay. Dann am 9. Dezember hat der neue U1-Haltestelle Oldenfelde eröffnet. Und zwar im Lauf des Tages, sodass ab 15 Uhr auch tatsächlich Züge hielten und die Türen öffneten. So, wie sind die Leute da eigentlich hingekommen? Weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. So, am 10. Dezember hat Apple dann iOS 13.3, Watcher 6.1.1 und macOS 10.15.2 veröffentlicht. Das Dezember-Update mit diversen Bugfixes und ein paar Features, was allerdings auf dem iPad nicht dafür gesorgt hat, dass das Baseband stabiler geworden wäre. Vielleicht liegt es auch an der Hardware, man weiß es nicht. Dann am 10. Dezember ist dann der Mac Pro vorbestellbar geworden. Nicht, dass irgendjemand, den ich kennen würde, den ernsthaft kaufen wollen würde, aber hey. Und am 12. Dezember war in Kleinbritannien dann Wahl, die letztlich ja eigentlich dazu führen sollte, dass man ein bisschen klarer wird, wo will denn eigentlich das Volk hin, und stellt sich raus, naja, also eigentlich ist dann nur rausgekommen, das Wahlsystem in UK ist großer Scheiß, weil dank dem kaputten Wahlsystem haben 1,5% Punkte mehr Stimmen zu einer signifikanten Mehrheit mehr Tories geführt. So, womit der Jungsohn dann da durchregieren kann und das dann auch groß angekündigt hat. So, ja, okay, dann geht doch. Dann am 15. Dezember Klimadrichts. Mit 2 Tagen Verlängerung endet der 25. Klimagipfel, allerdings ohne, dass da irgendwas im Ergebnis drin stünde. So, ja, es wäre schön, wenn man irgendwann wieder ein Gipfel stattfindet, wo auch mal Ergebnisse dabei rumkämen. Gucke ich mir an und sage so, ja, wart ihr nicht der Termin, bei dem eigentlich Ergebnisse hätten rauskommen sollen? Nein, wart ihr nicht. So, Impeach, 19. Dezember, das US-Repräsentantenhaus beschließt 2 Anklagepunkte gegen den Trampel. Da vorhersage ich mal, ja, das wird als Papierflieger in den Senat fliegen und der Senat wird das Ding in irgendeiner Form auf einem kurzen Dienstweg wegwischen. Vielleicht wird auch einen langen Dienstweg dafür brauchen, aber auf jeden Fall wird es nicht dazu führen, dass der Trampel aus dem Amt entfernt wird. Aber hey, dann auch 19. Dezember, die Firmen, die die CSU-Maut, die besoffene CSU-Maut ja nicht machen dürfen, haben dann mal eine Schadensersatzforderung auf den Tisch gelegt, und zwar 560 Millionen. Kategorie hoch. Kategorie gleichzeitig fand statt. Aus dem Bundestag wurden Mautunterlagen, die eigentlich veröffentlicht wurden, entfernt und verheimlicht. So, wie war das mit Transparenz? Und dann vom 20. Dezember hat das neue UK-Parlament, das Unterhaus, den Johnson-Deal abgenickt. Ergo, wenn das House of Lords da auch noch zustimmt, dann könnte glatt passieren, dass der Brexit jetzt dann tatsächlich Ende Januar stattfindet. Oder irgendwann vorher. Wie es ja in dem letzten Verlängerungsdeal drin stand. So, dann gab es am 20. Dezember, von mir aus gesehen gestern, einen ersten Test für den Boeing Starliner. Ohne Menschen drinne. So frei nach dem Motto, ja, ihr testet mal erstmal ohne, dass da Personen drin sind, weil für den Fall, dass irgendwas schief geht bei dem ersten Flug. Wäre schön, wenn es schief geht, ohne dass da dann gleich wer drin ist. So, ja, haben sie getestet. Haken ist wegen eines Fehlers. Hat die Kapsel allerdings Orbital Insertion nicht selbsttätig hingekriegt und deswegen falschen Orbit gehabt und kommt also nicht zur ISS. Ups. So, dann für mich noch in der Zukunft. Nämlich am 22. Dezember, BBC zeigt das Finale der ersten His Dark Materials Staffel. Und was ich schon, ohne die letzte Folge gesehen zu haben, mal als Ergebnis für mich mitnehme: Es gibt Ecken, da merkt man, dass sie zu wenig Geld für gute CGI hatten, weil die CGI, die sie hatten, war zwar gut, aber zu wenig. So, Konsequenz davon ist, dass ein paar Szenen, die dummerweise gute CGI in gigantischen Mengen gebraucht hätten, nicht so eingeschlagen haben, wie sie es hätten müssen. Ja, kikeriki. Und einen habe ich noch. Was sind wir denn? 29, genau. Einen habe ich noch, nämlich 36C3, der wie in den vergangenen Jahren vom 27. bis zum 30. Dezember und wie also wieder stattfindet. Und zwar auch wieder wie die letzten, ich meine, 2 Jahre in Leipzig. Und dann ist das Jahr auch durch. So. Und dann kann ich hier erwähnen, dass ich als Musik ausgewählt habe vom PR22 von 2020, das zum Aufnahmezeitpunkt jüngst veröffentlichte Video, nämlich Memories von originär Maroon 5 in 2 Minuten 54 hier hingeworfen habe. Und als Outros habe ich dann 2720, nämlich Küppersbusch, der sich erstmal zur Wahl in Brandenburg und Sachsen äußert, zur CSU in Grün, zum Klimakabarett, zu Söder gegen Grüne, dann zur Grundrente. Dann habe ich noch Trumps I want nothing dazwischen geworfen und zum Schluss noch den Küppersbusch zur neuen SPD-Führung. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr das hier noch in 2019 hören würdet. Nee, geht ja gar nicht. Das veröffentliche ich gar nicht so, dass es in 2019 schon erhältlich sein sollte. Wie auch immer, wünsche ich euch dann jedenfalls hier gut gerutscht zu sein. Wenn ihr jetzt noch rutscht, macht ihr was falsch. Oder das Wetter ist glatt geworden. Und wünsche mir jedenfalls also Reaktionen in Form eines Tweets at Compot, einer Mail an compiblog@gmail.com oder eines Kommentars im compiblog.de unter dem Eintrag zu Compot 740 Teil 3. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem länglichen Outro-Blog. Und bis zum nächsten Mal, was aus eurer Sicht ein bisschen dichter dran ist als aus meiner. Wenn ja nichts dazwischen kommt. Time.
lost when I felt that all the hatred was too powerful to stop.
Ooh, yeah.
Now my heart feel like an echo and it's lighting up the dark. I carry these touches for ya that you know I'd never drop. Hey.
Everybody hurts sometimes.
Große Erfolge für die AfD gestern bei den Landtagswahlen in Brandenburg, hat die Partei ihr Ergebnis nahezu verdoppelt und kommt auf 23,5%. In Sachsen sind es sogar 17,7% mehr als bei den vergangenen Wahlen. Dort kommt die AfD auf 27,5%. Bundessprecher Alexander Gauland feierte mit auf der Wahlparty in Werder.
Ja, liebe Freunde, das ist ein toller Erfolg. Ja, ich gebe zu, wenn wir Nummer 1 geworden wären, wäre es noch schöner.
In Brandenburg aber wurde die SPD stärkste Kraft, in Sachsen die CDU. Erleichtert war die vorübergehende SPD-Chefin Manuela Schwesig.
Es gibt viele Menschen, die in Brandenburg und auch in Sachsen ganz klar die demokratischen Parteien gewählt haben, um ein Zeichen gegen die AfD zu setzen.
Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. In Brandenburg gewinnt die SPD, in Sachsen die CDU. Die AfD hat dieses Wahlziel, stärkste Kraft zu werden, nicht erreicht. Ist das für Sie ein Grund zur Erleichterung?
Aber bis gestern Abend 17.59 Uhr hätte ich gesagt, ach, müssen wir schon wieder über die AfD reden, wissen wir nicht. Na klar, wissen wir, dass wir damit Teil eines AfD-Konzeptes sind. Hauptsache, der Name ist richtig geschrieben, was dann erzählt wird, dass die Partei rassistisch-völkische Positionen hat, dass es ihr nicht gelungen ist zu klären, ob sie jetzt eigentlich der rechtsradikale Flügel ist oder noch ein bisschen mehr oder auch was anderes. Müssen wir die wieder stark quatschen, denn das ist ja alles Medienpräsenz und davon ganz zynisch lebt diese Partei. Es geht ja da offenbar nicht um Inhalte. Es wird ja nicht diskutiert, boah, steht die AfD denn für einen besseren Nahverkehr, für Straßenausbau, für mehr WLAN oder Mobilfunknetz oder was immer an Sachthemen möglich gewesen wäre. Und jetzt funktioniert das Spielchen wieder. Man behauptet einfach vorher große Fresse, wir sind die wichtigsten, tollsten, stärksten. Und wenn es dann hinterher nicht knapp gereicht hat, sagt man nächstes Mal, so wie Gauland das gerade gesagt hat. Also das Ergebnis, das ihr genannt habt, kann man auch andersrum formulieren. In Sachsen hat die SPD gerade mal noch 7,7% und in Brandenburg die CDU 15,6. Das ist schon ein schönes Desaster. Und der Tenor von Pressestimmen, sie sind nicht stärkste Partei geworden, die AfD. Sie können die Regierungsbildung nicht blockieren oder mehr als 70% haben sie nicht gewählt. Ich will nicht paranoid sein, aber es gibt auch Alkoholiker, die sagen, ja, wenn ich schlafe, trinke ich nicht.
Und welche Wirkung hat denn dieses Ergebnis auf den Bund und auch auf die AfD auf Bundesebene?
Die Wählerinnen und Wähler zwingen einige Parteien jetzt zu Koalitionen, die sie sich in Bequemlichkeit, im Komfort, in der Schläfrigkeit der 20 Jahre zuvor nicht getraut haben. Im Bund haben sie schon mal 2005 bis 2009 und 2013 bis 2017 die Roten, die Grünen und die Linken zusammen mit einer Mehrheit ausgestattet. Und die tückische und, wie man inzwischen sehen kann, verheerende Nachricht an die Wähler zurück von der Politik war dann jedes Mal, na gut, ihr habt uns eine Mehrheit gegeben, aber ratet mal, was ihr kriegt. Merkel 2005 mit der FDP und 2013 in noch einer GroKo. Und nun ist diese Koalition, die polarisieren würde, die auch der CDU Gelegenheit gäbe, sich wieder klarer zu positionieren. Was ja vor allen Dingen in Sachsen in diesem Wahlkampf nicht so richtig gelungen ist. Stichwort Hans-Georg Maaßen demoliert munter die Glaubwürdigkeit der Parteivorsitzenden. Nun ist diese Koalition nicht mehr eine Option, für die man Mut braucht, Traute, sondern jetzt ist in Berlin, zum ersten Mal im Westen, in Bremen und wahrscheinlich auch in Brandenburg gar keine andere Alternative für die Partei mehr da. Das wird wehtun. Es gab historische Gründe, warum SPD und Linke nicht konnten, warum die ehemalige Bürgerrechtsbewegung der Grünen mit den Linken nicht konnte. Aber nun hat der Wähler Keller gesagt, ja egal, mach doch bitte mal, wir wollen mal was anderes sehen als irgendeine Matsche aus irgendwelchen Parteien, die sich am Ende sehr, sehr ähnlich sehen. Also, das ist ein Zug, den die Parteien sich nicht getraut haben, als es noch aus eigener Kraft möglich war, als man sich nicht von der Begeisterung für die AfD dahin hat treiben lassen müssen. Jetzt sagen die Wähler, na gut, wenn ihr es außer von alleine nicht hinkriegt, dann müsst ihr es jetzt machen. Und das ist eigentlich ein gutes Ergebnis.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne. Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.
Ja, was ist da gerade mit der CSU los? Bundesinnenminister Horst Seehofer hat zugesagt, dass Deutschland künftig ein Viertel der Flüchtlinge aufnimmt, die in Italien ankommen. Der Horst Seehofer, der fast die Bundesregierung hätte platzen lassen für eine Flüchtlingsobergrenze. Kritik an dieser Meinungsänderung kommt von der AfD. Die AfD-Vizefraktionschefin im Bundestag, Beatrix von Storch, ist entsetzt.
Der Bundesinnenminister überholt die Grünen jetzt links. Er gibt alle Positionen auf, die er und die CSU bislang vertreten haben. Er hat sein Scheitern im Amt damit final dokumentiert.
Ja, und es ging ja noch weiter. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die Grünen scharf angegriffen. In einem Interview hat er erklärt, dass seine CSU den Umweltschutz erfunden habe und die Grünen eine Schönwetterpartei seien. Die CSU sei die wahre Umweltpartei.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Da ist er. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sind die Christsozialen die besseren Grünen?
Da sehe ich zwei Komponenten. Die eine ist die, dass wir auch in den Nachrichten eben angesprochen diese Woche das Klimagesetz der Bundesregierung kommen muss und die CSU sich vorher positionieren muss. Und das zweite reicht ein bisschen weiter. Das ist die Frage der CSU an sich selber. Wer soll uns eigentlich noch wählen? Warum sind die Grünen so sehr viel beliebter? Beim ersten Punkt hat sich die CSU bereits festgelegt als natürlich die traditionelle Autopartei, um das Wort BMW wegen Schleichwerbung hier zu vermeiden, hat gesagt, wir wollen keine CO2-Abgabe, wir wollen auch im Flugverkehr keine Kerosinsteuer. Also sagen wir mal, die Maßnahmen, die ein bisschen wehtun, lehnen sie ab, setzen stattdessen auf Modernisierung und Förderung. Und immerhin eine Mehrwertsteuersenkung bei der Bahn, die anderen Parteien auch wollen. Also das ist ein schwungvolles Weiter-so, soll aber hier getarnt werden oder verkauft werden als Erfinder der Umweltpolitik. Kann man Markus Söder nicht mal absprechen, denn tatsächlich der erste Umweltminister Deutschlands und Europas war 1970 Max Streibel in Bayern. Also in einer Melange, einer konservativen Melange mit Heimatschutz, Heimatverbundenheit. Schönes Bayern sollte ruhig schön bleiben, wenn es sein muss, auch grün. Kann die CSU das auf der formellen Ebene tatsächlich für sich beanspruchen. Der zweite Punkt, Horst Seehofer, ja, bisher war es ja jedes Mal so, wenn der rechtsradikale italienische Innenminister ein Schiff nicht in den Hafen ließ, dann wurde hektisch hin und her telefoniert und am Ende haben die Deutschen eben auch ein paar Bootsflüchtlinge genommen. Das waren in den letzten 12 Monaten 561 Menschen, die so gerettet wurden, nach Deutschland kamen und den Weltuntergang, den Frau von Storch darin sieht, kann man also mit Blick auf die Zahlen füglich bezweifeln. Nun sagt er, ich will nicht jedes Mal hektische Telefonate führen, sondern wir sagen, wir nehmen mal ein Viertel von denen und zwingen damit ja auch andere europäische Partner auch ihren Beitrag in den Hut zu werfen. Also das sind eher zwei Komponenten, die man so für sich sehen kann, sagen kann, naja, da wollen will die CSU zeigen, dass sie nicht ganz so verpennt ist, wie manche Leute denken. Und das lädt natürlich ein, sich die Landtagswahl-Wählerwanderung von 2018 nochmal zu gucken. Und da hat die CSU 220.000 Wähler an die Freien Wähler, ihren jetzigen Koalitionspartner, verloren und 190.000 an die Grünen. 160.000, also weniger, an die AfD. Der größte Posten bei der Wählerwanderung der CSU sind aber nicht Freie Wähler, Grüne, AfD, sondern die Verstorbenen. 240.000 Leute waren vom Schicksal daran gehindert, treu CSU zu wählen, weil sie jetzt an unserem Leben nicht mehr teilnehmen zurzeit. Und das ist der Punkt, wo Söder dann sagt, naja, selbstkritisch, wir waren auch ein bisschen verstaubt geworden, wir müssen ein bisschen moderner sein. Sein Trick wird also sein, die gleiche Umweltpolitik wie immer zu machen, pro Auto, keine Zumutungen für die Bürger, aber als echt geile Umweltpolitikpartei überzukommen. Und Seehofer ahnt so langsam, dass er den Kampf gegen die AfD nicht gewinnen wird, wenn er ihr immer ähnlicher wird.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch, vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.
Auf der großen internationalen Bühne beim UN-Klimagipfel in New York will Angela Merkel heute als Klimakanzlerin glänzen und für den weltweiten Kampf gegen die Erderwärmung werben. Im Gepäck hat sie als deutsches Vorzeigeprojekt das frisch von der großen Koalition beschlossene Klimapaket. Doch zu Hause, da hält sich bei vielen die Begeisterung über die Klimaschutzpläne in Grenzen. Umweltschützer und Wissenschaftler kritisieren, dass die Beschlüsse nur winzige Tropfen auf den siedend heißen Stein seien. Und die Grünen, die versuchen sogar die GroKo-Klimapläne im Bundesrat zu blockieren und das Klimapaket, wenn möglich, zu verschärfen.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Schönen guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Geht da noch was? Geht da noch was? Wenn die Grünen richtig Druck machen, könnten die das Klimapaket der GroKo noch ein bisschen pimpen?
Ja, das können die. Die sitzen in 9 Fraktionen des Bundesrates. Natürlich auch in Berlin, möglicherweise bald ja auch in Brandenburg, je nachdem, wie da die Koalitionsverhandlungen ausgehen, dann wären es zusammen mit ebenfalls Fragezeichen Sachsen schon 11 Länder von 16 im Bundesrat. Und dann geht ohne die Grünen im Bundesrat nichts mehr. Man wird sich dieses Paket sehr genau anschauen müssen. Was ist eigentlich zustimmungspflichtig? Also wo sind die Interessen und Rechte der Bundesländer berührt? Und was kann die Bundesregierung, kann die GroKo alleine durchwinken? Und genau diesen Hebel wollen die Grünen jetzt ansetzen. Alles, wo wir zustimmen müssen, werden wir erstmal prüfen, ob wir es gut finden. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagt, naja, vernünftige Vorschläge, mehr Ladestationen für E-Mobile, da werden wir nicht Nein sagen. Aber Kollegin Annalena Baerbock, Parteichefin, sagt, die junge Generation ist tief enttäuscht und der Vorsitzende Habeck macht schon konkret, das reicht ihm nicht, zu sagen, die CO2-Bepreisung fängt 2020 an und dann ist sie zu niedrig, das wird keine Lenkungswirkung haben. Das heißt, die Grünen wollen im Bundesrat durchsetzen, dass das teurer wird, diese Verschmutzungsrechte. Und das ist natürlich auch ein Elfer für jeden Klimafreund, wenn man den Benzinpreis um circa 3 Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um 5 Cent, so wie es im Klimapaket drinsteckt, dann ist es eigentlich ein Anreiz, mehr Auto zu fahren. Ne? Wenn das Benzin schon teurer wird und ich kriege von der Steuer aber noch mehr zurück, muss ich noch mehr Auto fahren. So, das sind so Punkte, die Grünen sich schon zurechtgelegt haben, die man auch einigermaßen versteht und wo es populär sein wird, wenn die im Bundesrat sagen, machen wir nicht mit, wollen wir anders haben.
Falls die Grünen also ernst machen im Bundesrat und da wirklich die GroKo-Klimaschutzpläne blockieren, schaden sie sich dann am Ende nicht selbst, weil sie eben dieses schwarz-grün karierte Tischtuch einer möglichen Koalition jetzt schon zerschneiden?
Ja, das schwebt ja so schon inzwischen seit Jahren drüber und wird immer konkreter, dass die Schwundstufe der SPD für die CDU kein attraktiver Koalitionspartner mehr ist. Die SPD hat angedroht, im Dezember das Ding platzen zu lassen. Zumindest will sie dann nachgucken, ob es überhaupt für sie Sinn macht. Und seitdem merkt man ja auch, dass Horst Seenotretter plötzlich der größte Freund der Flüchtlinge ist und Markus Söder den Umweltschutz erfunden hat. Also dass auch von denen, die bisher gar nicht mit den Grünen konnten, Signale kommen, naja, wir sind ja eigentlich schon immer grün gewesen. Das wird den Grünen nicht schaden. Das ist ja eigentlich ein Elfmeter, weil sie sagen können, wir sind die einzige Partei, die sich Fridays for Future, die sich die Sorgen der Bevölkerung wirklich zu eigen macht und hier nicht nur Kuschelrock-Gesetze macht, sondern richtig was wehtut. Und wer mit uns koaliert, der ist dann wirklich erst ein glaubwürdiger Umweltpolitiker. Also das kann einerseits bedeuten, dass die Grünen in der Opposition sich noch hübscher schminken und sagen, mit uns wäre das alles anders gekommen. Oder andererseits bedeuten, dass es für die Union interessant wird, mit den Grünen noch interessanter wird, mit den Grünen zu koalieren, weil sie sagen, die Leute wollen mehr Umweltschutz und das kriegen wir mit der SPD halt nicht hin. Das ist eine Wildcard für die Grünen.
Friedrich Küppersbusch kommentierte. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.
Im Osten ist die AfD dabei, den Volksparteien den Rang abzulaufen. Zuletzt mit 23% der Wählerstimmen in Thüringen. Aber CSU-Chef Markus Söder hat jetzt die Union davor gewarnt, sich zu sehr mit den Rechten zu beschäftigen. Wörtlich hat er in einem Zeitungsinterview gesagt, man kann im Osten zwar Wahlen verlieren, aber gewinnen muss man sie vor allem im Westen. Und da sei der Hauptkonkurrent für die CDU-CSU nicht die AfD, sondern die Grünen, die nämlich dabei seien, die SPD als die neue linke Volkspartei zu ersetzen.
Vor diesem Hintergrund wirkt auch der Kurswechsel von Innenminister Seehofer in der Flüchtlingspolitik plötzlich plausibler.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Hat die CSU jetzt die Katze aus dem Sack gelassen? Will sie mit ihrer Politik die Grünen gar ersetzen?
Ja, ein bisschen ist Markus Söder aber doch auch so wie der Schüler, der nach Hause kommt und sagt, ja, in Mathe wieder eine 5, aber in Sport kriege ich dieses Jahr eine 1. Also er schmeißt dieses Thema Konkurrenz mit der AfD weg. Im Osten werden viele sagen, habt ihr ein Glück, CSU, dass man euch hier gar nicht wählen kann, dass ihr gar nicht antretet, weil so ein Spruch wie, ja, im Osten kann man Wahlen verlieren, gewinnen muss man sie im Westen, kann natürlich auch mit bloßem Auge kaum von Wessi-Arroganz unterschieden werden. Die CSU hat bei ihrer Landtagswahl vor ungefähr einem Jahr rausgefunden, dass sie mehr Wähler an die Grünen als an die AfD verloren hat. Und das führte dann dazu, dass nach dem großen Lamento, nach der Gefahr, dass gar keine Regierung zusammenkommt, dass die CSU mit AfD-Themen betrieben hat, also Seehofer Obergrenze, wir erinnern uns, der Schwenk kam, Söder darauf hinwies, die CSU habe den Umweltschutz erfunden und sei schon immer die Ökopartei gewesen und nun also die Grünen angreift.
Nimmt der Union denn irgendjemand sowas ab, grüne Politik?
Ja, ich glaube, es ist sowas, Söder merkelt da ein bisschen. Es gibt von Merkel dieses schwer übersetzbare Fremdwort der asymmetrischen Demobilisierung. Das heißt, man versucht, die eigenen Leute, na ja, zur Wahlurne zu locken, aber vor allem die des Gegners einzulullen, in Zuckerwatte einzuspinnen und zu sagen, ihr müsst gar nicht erst hingehen. Das hat Frau Merkel sehr erfolgreich gegenüber der SPD gemacht und das versucht jetzt Söder gegenüber den Grünen. Er sagt, wir sind eine dermaßen eine Ökopartei, dass die Leute, die vielleicht überlegen, wähle ich Grün oder CSU, eigentlich zu Hause bleiben können. Sie machen da nicht viel falsch. Und er braucht einen neuen Feind. Er muss davon ablenken, dass sie beim Thema Migration immer an die AfD verlieren, dass sie beim Thema Klimaschutz und Umwelt immer an die Grünen verlieren. Und er möchte auch nicht gerne darüber reden, dass sich über kurz oder lang für manche in der Union die Frage nach Zusammenarbeit oder sogar Koalition mit der AfD stellt. Also die Aussage von Söder ist weniger gewichtig in dem, was sie sagt, als in dem, was er alles nicht sagt. Er hat für diese Fragen offenbar keine Antwort.
Friedrich Küppersbusch mit dem Montagskommentar. Vielen Dank.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.
Monatelang haben sie nächtelang durchdebattiert in der Großen Koalition, wie die Grundrente aussehen soll. Jetzt gibt's eine Einigung. Wer 35 Jahre lang gearbeitet hat, wird ab 2021 mehr Geld bekommen, und zwar mehr als die Grundsicherung, nachdem automatisch das Einkommen überprüft und der Bedarf festgestellt wurde.
Aber es ging eben bei dieser Debatte nicht nur um diese Sache, sondern die ganze Zeit auch um die Funktionsfähigkeit der Regierung überhaupt, die damit ein für alle Mal geklärt ist, zumindest für CSU-Chef Markus Söder.
Die Kuh ist vom Eis. Jetzt ist es gelungen, dieser großen Koalition eine Lösung herbeizuführen. Damit ist aus meiner Sicht auch die Halbzeitbilanz der GroKo abgerundet, und zwar perfekt abgerundet. Aus meiner Sicht gibt es jetzt auch keinen Grund mehr, über den Fortbestand eigentlich zu diskutieren.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Morgen.
Morgen zusammen.
Hat Söder recht? Also gibt es jetzt eigentlich keine GroKo-Diskussion mehr?
Ja und nein, völlig überraschende Antwort. Die Kuh ist vom Eis, er hat nur nicht verraten, da stehen eigentlich zwei Kühe rum. Die Kuh, die vom Eis ist, ist tatsächlich die GroKo-Kuh. Es gibt keine Chance mehr, aus diesem Thema Grundrente einen Bruch der Koalition zu machen. Das würde den Sozialdemokraten jetzt niemand abkaufen. Da hätten sie vielleicht als der Bär, Problembär Horst Seehofer, letztes Jahr Freidrähte machen können. Aber jetzt bei diesem Kompromiss, der von allen Seiten, na ja, so glashalb voll gelobt wird, da kommen sie aus der GroKo nicht mehr raus. Und das ist natürlich auch ihr Interesse. Wenn die SPD jetzt Neuwahlen anstreben würde, dann müsste sie, also das wären ja keine Neuwahlen mehr, sondern eine Bedürftigkeitsprüfung für die SPD. Herr Söder ist gerade dabei, zusammen übrigens mit Horst Seehofer, die CSU zu den besseren Grünen umzubauen. Die Umweltschutzpartei, Herr Seehofer, will Seenotflüchtlinge retten. Also da braucht er noch ein bisschen Zeit, bis er sich wieder an die Urne traut. Und Frau Kramp-Karrenbauer weiß nicht, wer Kanzlerkandidat, Kandidatin wird, ob sie je selber eine Chance hatte, ob sie überhaupt CDU-Vorsitzende bleibt, wenn jetzt die harte Probe einer Neuwahl käme. Also, sie haben eine Neuwahl, einen Bruch der GroKo vermieden und auf der Ebene, diese Kuh, kann man sagen, jawohl, ist vom Eis.
Aber die Herde lauert schon.
Ja, genau. Es steht da ja noch eine zweite Kuh und die heißt Rente. Zunächst mal kann man sagen, wenn die FDP sagt, Mensch, da gibt's gar keine Bedürftigkeitsprüfung, das ist eine Willkürrente. Und die Linke sagt, Mensch, da gibt's eine Bedürftigkeitsprüfung, das ist ja böse, dass die den armen Rentnern ins Programm schauen, ins Portemonnaie schauen, dann widerspricht sich das so, dass man sagen muss, muss schon was dran sein an dem Kompromiss. Man hört dann immer noch mal das Wort von der Zahnarztgattin, wo ich mich frage, ey, kann man auch mal über einen Zahnärztin-Gatten reden? Und niemanden stört es, dass seit Ewigkeiten auch die allerreichsten Leute Kindergeld kriegen. Ohne Bedürftigkeitsprüfung. Milliardäre kriegen das. Nur Hartz-Empfängern wird das Kindergeld abgezogen. Also wenn man jetzt mit dieser Gerechtigkeitsnummer kommen will, das kann man sich gleich schenken. Das ist lächerlich. Die große Frage im Hintergrund ist, wieso, und ihr habt es eben angesprochen, wie kann es sein, dass ich 35 Jahre einzahle oder von mir aus auch 30 Jahre und dann reicht die Rente nicht? Warum ist das so? Weil die Löhne zu niedrig sind, sonst wären die Beiträge ja höher. Weil wir zu wenig Beitragszahler haben. Aber noch mehr kriegen wir nicht. Weil die Arbeitgeber sagen, nee, wir tun nicht mehr in die Kasse mit rein. Die werden ja jetzt auch wieder getröstet mit einem kleinen Abzug bei der Arbeitslosenversicherung. 2/3 der Renten kommen bereits jetzt aus Steuern. Und was da im Hintergrund läuft, ist die große Frage, werden wir künftig überhaupt noch für immer mehr Rentner bei immer weniger Beitragszahlern die Rente aus einer Rentenkasse bezahlen können? Können wir jetzt schon nicht und es wird immer enger. Also irgendwann steht die Frage, wird die Rente eine Steuerleistung? Und dafür ist diese GroKo nicht groß genug und ich kann mir im Moment auch keine vorstellen, die so groß wäre, dass sie das anpackt.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.
SPD-Verantwortliche in die Köpfe reingucken können, der Mitglieder, hätte er womöglich diese Befragung nie gemacht. Über die Parteivorsitzenden, read my mind, wie passend, die Killers um 8.11 Uhr.
Christian Lindner hat es auch nicht geahnt. Er sei völlig baff, hat er getwittert. Und der FDP-Chef ist damit nicht alleine. Die SPD-Basis hat sich für eine neue Führung entschieden. Und zwar für die, mit der so ganz realistisch keiner so richtig gerechnet hatte. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sollen neue Parteichefs werden. Und es kommt viel Kritik, zum Beispiel von SPD-Altkanzler Gerhard Schröder. Das Ergebnis sei unglücklich. Und Ex-Parteichef Martin Schulz hat seine Partei gewarnt, davor aus der Regierung zu flüchten.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Morgen. Gibt's überhaupt was
Gutes? Was heißt denn hier Unternehmer? Ich bin natürlich Arbeiter und als solcher immer der SPD inniglich verbunden gewesen.
Mhm. Aha, ja, dann kommen wir direkt zur Frage. Gibt's denn was Gutes an der Entscheidung?
Ja, also wenn so viele draufhauen, ich setze eure Presseshow nochmal fort, NTV, die SPD schafft sich ab, FAZ, eine Partei dankt ab, das Trauerspiel, die Welt, deutsche Wirtschaft entsetzt, die SPD gibt es nicht mehr, viele verzweifelt, dann, Schröder habt ihr schon zitiert, Schulz, da muss man irgendwas richtig gemacht haben, wenn es alle so richtig schrecklich finden. Die SPD hat als demokratische Partei in einem demokratischen Verfahren neue Vorsitzenden gewählt und die Kommentierung ist, da geht ja die Welt unter. Was hätte sie denn sonst machen sollen? Wenn sie jetzt Scholz und Geiwitz gewählt hätte, hätte man gedacht, puh, weiter so, da ist ja gar nichts Neues. Wo ist denn Kevin Kühnert? Warum gibt's denn hier nicht endlich mal eine linke SPD? Die können im Moment nichts richtig machen und das kann man heute in den Zeitungen lesen.
Können die beiden denn die Partei einen?
So eine Doppelspitze, das ist ja eigentlich eine grüne Erfindung, um mehrere Flügel einer Partei zusammenzubinden. Und meist ging es so aus, Ost-West, links-rechts, Mann-Frau, Promi-No-Name. Was die SPD hingekriegt hat, ist jetzt West-West, links-links, No-Name-No-Name, nur Mann und Frau hat geklappt. Das heißt, das ist nur eine Hälfte einer Doppelspitze. Die andere haben wir eben schon gehört, das ist Olaf Scholz, das ist vielleicht Malu Dreyer. Das sind die mit den Regierungsämtern im Bund und in den Ländern. Und für die hat Olaf Scholz eben schon die völlig korrekte, gut sozialdemokratische, mit starkem DNA-Material von Hans-Jochen Vogel durchsetzte Parole ausgegeben. Wir müssen uns jetzt alle dahinter versammeln. Das heißt, die SPD muss einen linkeren Kurs, für den sie früher mal größere Wahlergebnisse bekommen hat, klar machen und gleichzeitig versuchen, das in Regierungshandeln zu übersetzen. Da hat Söder natürlich schon gesagt, wir verhandeln den Koalitionsvertrag nicht neu. Muss man auch nicht, denn im Koalitionsvertrag steht drin, dass er aktuellen Geschehnissen angepasst wird. Und das sagt Armin Laschet, auch ein führender Christdemokrat, aktuelle Entwicklung, die muss man natürlich einbinden. Sprich, es wird darum gehen, die SPD jetzt klarer zu machen und auch zu öffnen, Wahlergebnisse umzusetzen, die sie gehabt hat. 2009 und 2013 gab es eine rechnerische Mehrheit für Rot-Rot-Grün und die Wähler, die sich das offenbar gewünscht haben, kriegten am Ende Merkel. Das war ein großer Fehler von der SPD und den anderen beiden Parteien auch. Und deswegen piepst heute Morgen schon Oskar Lafontaine im Spiegel. Ich hoffe, sie schaffen den Ausstieg und er wäre am liebsten für eine Fusion seiner der Linken und der SPD-Partei. Das hänge natürlich vom Programm und vom weiteren Gelingen ab. Es ist Bewegung reingekommen und die SPD gestaltet diese Bewegung jetzt ausnahmsweise mal selber, statt ununterbrochen die andere Backe hinzuhalten und noch eins in die Fresse zu bekommen. Es könnte schlimmer sein.
Friedrich Küppersbusch mit dem Montagskommentar und in einer halben Stunde fragen wir auch nach bei Saskia Esken, was sie jetzt vorhat mit der SPD. Danke, Herr Küppersbusch.
Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.
Von einem Notfallgipfel hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres gesprochen. Tausende Wissenschaftler haben eindeutige Ergebnisse zum Klimawandel vorgelegt. Zwei Wochen lang haben rund 200 Staaten beim Weltklimagipfel in Madrid einmal mehr verhandelt. Verschiedene Punkte, wie Emissionsrechte ausgetauscht werden sollen, wie Entwicklungsländer entschädigt werden sollen. Und es sollte eigentlich auch erste Hinweise geben, wie die Klimaziele nächstes Jahr verschärft werden können.
Rausgekommen ist ein Mini-Kompromiss. Nur die EU hat ein Signal gegeben mit ihrem Green Deal.
Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Journalist ist er. Guten Morgen.
Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Ist der Green Deal von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jetzt die letzte Hoffnung?
Ja, so schnell kann es gehen. Ne? Wir erinnern uns noch, ist ja noch gerade erst mal eine Woche her, dass Umweltschutzorganisationen und Klimaaktivisten gesagt haben, meine Fresse, Ursula, klimaneutral bis 2050, dann sind wir doch schon versaftet. Ihr müsstet noch viel ehrgeizigere Ziele da formulieren in der EU. Andererseits wurde Frau von der Leyen natürlich auch attestiert, der New Green Deal, das ist schon ein großer Wurf, Urselchens Mondfahrt. Da entsteht die Vision eines Europas, das Geschäftsmodelle auch entwickelt aus Umwelt- und Klimapolitik, das also möglicherweise der Welt zeigt, hey, das ist nicht Askese, das ist nicht Schnitzel vom Teller und nur noch Hirsemümmeln, sondern die Europäer sind auf die Idee gekommen, mit Windkraftanlage, mit CO2-neutraler Industrie ein richtig cooles Geschäftsfeld aufzumachen. Und das scheint jetzt wirklich ein Punkt zu sein, auf den man setzen muss, auf den viele Politiker setzen, nachdem Madrid so gut wie kein Ergebnis gebracht hat auf den ersten Blick.
Also Sie sind auch der Meinung, wie viele Experten, lieber kein Deal als ein schlechter Deal?
Na, die Brasilianer haben gesagt, wir wollen 10 Milliarden Dollar für unsere vorbildliche Umweltpolitik. Wahrscheinlich, um noch mehr Urwald zu roden. Die haben den Sack aufgemacht mit den Emissionshandeln, dass sie auch alte Zettel verkaufen wollen und Zettel doppelt abrechnen wollen. Die Chinesen haben gesagt, wie genau wir das mit dem Emissionshandel machen, da wollen wir lieber nicht drüber reden, haben einen Beschluss blockiert. Und die Amerikaner haben gesagt, ist ja dufte, dass ihr mit dem Warschau-Mechanismus arme, besonders betroffene Länder unterstützen wollt. Wir sind übrigens raus. Und wir bestreiten, dass wir auch künftig noch was bezahlen müssen. Also in den drei Punkten CO2-Märkte, Regeln für Schadensfinanzierung und höhere Klimaziele hat der Madrid-Gipfel, na sagen wir mal, verhindert, dass man hinter Paris zurückfällt. 80 Länder wollten ehrgeizigere Ziele nennen, 120 offenbar nicht. Und diesen 120 wollen es jetzt die Klimaaktivisten und die klimasensiblen Politiker besorgen, indem sie eben sagen, wir brauchen jetzt eine Allianz der Willigen. Das heißt, möglicherweise muss man vor dem nächsten Gipfel in Glasgow, der das dann alles entscheiden soll, was jetzt nicht entschieden wurde, beweisen, dass es geht und dass man wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Sonst werden alle anderen unter den 120 Verweigerern auch weiterhin sagen, ja, 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 euch geht's gut und uns wollt ihr den Spaß verderben. Also, es ist mehr Druck aufgebaut auf diesen ehrgeizigen Plan von Ursula von der Leyen und von der EU. Irgendjemand muss vorangehen, warum nicht wir?
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.